Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Was genau ist eigentlich ein Geheimnis? Wer bei Wikipedia nachschaut, kann Folgendes lesen. Es ist eine meist sensible Information, die einem oder mehreren Eigentümern zugeordnet ist. Es soll einer anderen Person bzw. Personengruppe, für die es von Interesse ist oder sein könnte, nicht bekannt werden. Die entsprechende Information wird häufig absichtlich in einem kleinen Kreis Eingeweihter gehalten. Soweit Wikipedia. Mal ehrlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt es überhaupt jemanden, der sich nicht für Geheimnisse interessiert? Und zumal, wenn es um Wiesbadener Geheimnisse geht. Unser heutiger Gast hat sich vorgenommen, uns einige dieser Geheimnisse in unserer Stadt zu enthüllen. Eva Wodarts-Eichner. Guten Abend.
Guten Abend.
Von Ihnen stammt das schöne und lesenswerte Buch 111 Orte, die man in Wiesbaden gesehen haben muss, das Sie auch schon in der Blauen Stunde vorgestellt haben. Jetzt erscheint bald ein neues, auf das wir schon gespannt sind und von dem Sie uns jetzt ein bisschen was verraten. Was Wikipedia sagt, haben wir eben gehört. Was ist denn für Sie ein Geheimnis?
Ein Geheimnis ist etwas, was man gern erfahren will. Und es gibt natürlich Leute, die das nicht wollen, wie Wikipedia das auch schon behauptet, dass es gehütet wird, dieses Geheimnis. Aber je mehr es gehütet wird, desto interessanter ist es, dieses Geheimnis zu lüften. Und in meinem neuen Buch geht es darum, Geheimnisse zu lüften. Es heißt Wiesbadener Geheimnisse und lüftet tatsächlich 50 besondere, ja, will man sagen, Geheimnisse oder sind es eher Geschichten, die erzählt werden?
Geheimnisse ist ja ein ziemlich großer Anspruch, ein hoher Anspruch. Also Sie bleiben dabei, Geheimnisse ist etwas, was man unbedingt wissen muss und entdecken möchte.
Ja, sagen wir so, je geheimer etwas ist oder je desto verschlüsselter, verschlossener, desto eher reizt es einen ja, das irgendwie zu erfahren, was sich dahinter verbirgt. Und das ist auch die Idee hinter diesem Buch. Es geht darum, dass man in der Stadt vielleicht rumläuft und irgendetwas sieht, eine Kleinigkeit, ein Relikt vielleicht von früher. Und dass diese Kleinigkeit, die erklärt sich nicht von selbst. Und man bleibt vielleicht stehen und überlegt sich, was könnte das sein? Wo kommt das her? Und genau da setzt die Idee des Buches an, dass man sagt, aha, da ist ein Geheimnis. Können wir dieses Geheimnis lüften?
Welches war denn Ihr Lieblingsgeheimnis?
Also mein Lieblingsgeheimnis ist eigentlich das der Mauer rund um die Schiersteiner Christophoruskirche. Weil, also das liegt nicht daran, dass ich selbst aus Schierstein bin oder vielleicht liegt es doch daran, aber es ist eine wunderbare Rokokokirche und die hat eine uralte mittelalterliche Mauer drumherum. Und da fragt man sich auch, hallo, wie kommt diese alte Mauer da rund um diese doch neuere Kirche? Und da mal nachzufragen, das lohnt sich.
Wollen Sie uns noch etwas darüber verraten, was Sie herausgefunden haben?
Ja, und ich verrate auch noch das Prinzip des Buches, weil wenn man nur da steht und sich fragt, was ist das, dann kommt man ja nicht weiter. Und Eva Maria Bast, das ist meine Co-Autorin, mit der ich dieses Buch zusammengeschrieben habe, sie und ich, wir haben uns einfach auf Geheimnissuche begeben und haben nicht nur diese Geheimnisse gefunden, sondern auch Leute, die was über diese Geheimnisse wissen. Und das sind unsere sogenannten Geheimnispaten und die erzählen was über diese Geschichten hinter diesem Relikt. Also die lüften praktisch für unsere Leser die Geheimnisse. Und meine Co-Autorin und ich, wir haben das praktisch aufgeschrieben. So einfach geht das. Also das ist ein lesenswertes Buch entstanden. Die Geschichten sind kürzer und manche sind auch länger, je nachdem. Zum Beispiel dieses Kirchengeheimnis mit der Mauer. Also da habe ich mit dem Schiersteiner Pfarrer, dem Herrn Dr. Jörg Mohn, gesprochen. Und der hat eben ein kleines ökumenisches Wunder eigentlich beschrieben, was da schon im 18. Jahrhundert vor sich gegangen ist. Weil es ist nämlich ein, soll ich das jetzt wirklich verraten?
Ja.
Ja, es ist ein uralter Gemüsegarten auf katholischem Gebiet und der einem katholischen Adligen gehört hat. Und als der gehört hat, dass Anfang des 18. Jahrhunderts eine neue Kirche, evangelische Kirche in Schierstein gebaut werden muss, da hat er freundlicherweise diesen alten Gemüsegarten zur Verfügung gestellt. Und dieser alte Gemüsegarten hatte halt diese noch ältere Mauer drumherum. Und es ist so nett, diese weiteren Geschichten, die sich da auftun. Also nicht nur, dass wir halt klären konnten, wo diese Mauer herkommt, sondern eben auch das, dass der katholische Adlige eben seinen Grund einer der evangelischen Kirche praktisch geschenkt hat. Das ist so nett und man hätte es vielleicht nicht unbedingt erwartet.
Sie haben gerade von Geheimnispaten gesprochen. Das ist ja interessant. Sind das Heimatforscher oder welche Leute sind das?
Das sind ganz unterschiedliche Leute. Also einmal sind das zum Teil Stadtteilhistoriker, die sich wirklich intensiv mit der Geschichte von ihrer Gegend, also wirklich von ihrem Stadtteil da befasst haben. Es sind mehrere Pfarrer haben wir dabei. Dann sind es wirklich ganz, ich sage mal in Anführungszeichen, ganz normale Leute, die sich einfach ein bisschen informiert haben, ein bisschen besser auskennen. Und dann haben wir noch verschiedene Leute von der Zeitung dabei, weil dieses ganze Buch ist in Kooperation mit dem Wiesbadener Kurier und dem Wiesbadener Tagblatt entstanden. Also da der Herr Schröder, der lüftet auch ein Geheimnis, der Chefredakteur des Wiesbadener Kuriers. Und ja, so ist es eigentlich eine ganz bunte Mischung von interessierten Wiesbadenerinnen und Wiesbadenern, die was zu erzählen haben.
Wir haben ja eben schon von Ihrem Buch 111 Orte gesprochen und es lobend erwähnt.
Schön.
Was unterscheidet denn nun die 111 Orte von dem neuen Geheimnisbuch?
Es ist sehr unterschiedlich. Also wenn man die 111 Orte kennt, dann weiß man, das ist ein spezielles Format. Das ist eine Geschichte immer auf zwei Seiten, ein großes Bild und auf der anderen Seite Text. Und es ist relativ knapp, der Text. Es wird halt einfach beschrieben, was es ist, um was es geht. Es ist so ein bisschen reiseführermäßig, sehr komprimiert. Deshalb sind da auch 111 Geschichten in einem Buch. Und bei den Geheimnissen, die sind nur 50, also schon mal weniger als die Hälfte und ungefähr die gleiche Länge des Buches. Daraus kann man schon folgern, dass die Geschichten länger sind. Also sie sind deutlich länger. Und eben ist es dieses Prinzip, dass der Pate halt zu Wort kommt und was erzählt. Und der kann auch schon relativ viel erzählen.
Sie legen den Fokus auf das Verborgene, Unentdeckte. Wie schwierig war denn die Recherche oder war die gar nicht schwierig, weil Sie ja die Geheimnispaten hatten? War es schwieriger, die Leute zu bekommen? Wie haben Sie die rekrutiert?
Ja, das sind eigentlich zwei Schwierigkeiten. Erstmal, wie findet man die Geheimnisse und dann, wie findet man die Paten? Ja, also da haben wir halt auch eng mit dem Wiesbadener Kurier und dem Tagblatt zusammengearbeitet. Wir hatten einen Artikel und da wurden einfach Wiesbadener aufgerufen, sich zu melden, wenn sie vielleicht in ihrem Haus irgendwie eine seltsame Inschrift haben oder sonst was. Also dass sowohl auf Geheimnisse aufmerksam gemacht wurde, als auch, dass die Leute sich melden konnten und sagen, ja, ich weiß was. Also ich habe da nicht nur was Seltsames, wo ich selber gerne mehr darüber wissen würde, sondern ich kann noch was erzählen. Also das war, durch diesen Kurierartikel war da schon mal was ganz Gutes. Und dann ist es ja so, also wenn man sich schon ein bisschen mit Wiesbadener Stadtgeschichte befasst hat, dann weiß man auch das eine oder andere. Und da konnte ich jetzt auch die eine oder andere Sache ausgraben, auf die ich schon vorher gestoßen bin und die dann intensiver verfolgen.
Ja, dann kommen wir doch jetzt mal zu den Inhalten. In einem Kapitel beschäftigen Sie sich mit einem bestimmten Haus in Wiesbadens Altstadt, der Wagemannstraße. Es ist die Nummer 31. Was ist das Geheimnisvolle daran?
Ja, das ist eine Kneipe, schon seit vielen Jahren. Im Moment ist es eine bayerische. Und also man geht so ein und aus. Und Wagemannstraße ist man ja eh abends unterwegs oder man will vielleicht irgendwie ein nettes Geschenk kaufen, ist deswegen in der Altstadt unterwegs. Und man denkt sich eigentlich nicht viel dabei. Es sind halt die Häuser so ein bisschen kleiner, ein bisschen schief. Man merkt schon, sie sind alt. Aber wie alt das Fundament gerade dieses Hauses ist, da kommt man nicht auf den ersten Blick drauf. Auf den zweiten allerdings schon. Also dieses Haus hat eigentlich direkt zwei Geheimnisse. Also der erste Blick geht über den Türsturz und da ist eine Jahreszahl. Und diese Jahreszahl ist falsch. Man hat dieses Haus ganz keck ein paar Jahrzehnte älter gemacht, als es ist. Also das ist relativ gut gesichert, dass es also viel jünger ist, als diese Jahreszahl suggerieren will. Und damit wollte man wohl einfach zu sagen, dieses Haus ist super alt und das ist was Besonderes.
Es ist aber sowieso ziemlich alt.
Aber es ist sowieso ziemlich alt und das ist das zweite Geheimnis dieses Hauses, weil das Fundament ist tatsächlich römisch. Also das ist ein Hammer, als ich das gehört habe, als mir der Herr das erzählt hat, dessen Urgroßeltern dieses Haus mal hatten. Und tatsächlich kann man auch ein bisschen was von außen sehen. Diese Gaststätte hat nämlich eine Tür, die teilweise verglast ist. Und wenn man durch diese Glastür guckt, dann sieht man gleich, wie es eine Treppe runtergeht, unten zu den Toiletten. Und stellen Sie sich vor, eine römische Toilette, das ist der Hammer. Also da sieht man wirklich Mauerteile und die sind tatsächlich aus der Römerzeit. Also das
aber
ist
modernisiert ist sie schon.
Ja. Ja, die Anlagen dann schon. Aber das war schon zu der Zeit von den Urgroßeltern, von dem Herrn, mit dem ich da gesprochen habe, von meinem Paten. Die wussten auch schon, was sie da haben. Und so wurde also Anfang des 20. Jahrhunderts war seine Uroma unterwegs und hat den Touristen das schon gezeigt. Und die hatten dann auch eigene Postkarten und die haben die verkauft. Das kleine Mädchen, also er hat sehr stolz erzählt, dass seine Oma da mit 7 Jahren den meist englischen Touristen das dann gezeigt hat und konnte wohl dann auch ein paar Brocken Englisch und war dann sehr geschäftstüchtig, die Kleine mit 7 Jahren.
Ja, toll. Wenige Wiesbadener wissen überhaupt, wie viel römische Fundament es überhaupt noch gibt. Von wann ist das Haus denn nun?
Dieses Haus stammt aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts.
Ja, ist auch schon ziemlich alt.
Ist auch schon alt, ja.
Ihr Ansatz ist, vom Detail auf größere Zusammenhänge in der Stadtgeschichte zu kommen. Und das finde ich immer sehr schön. Es hat diesen Mehrwert, dass man nicht nur eben Fakten erfährt, sondern auch eben Geschichten dahinter. Ob es nun um Häuser geht oder um alte Berufe oder um die heimische Fauna. Sie haben auch so ein schönes Geheimnis in Ihrem Buch erzählt. Da geht es um Vögel. Genauer gesagt, um Störche.
Ja, das ist auch eine Schiersteiner Geschichte. Und zwar gibt es in Schierstein einen ganz hohen Schornstein. Und keiner weiß, was der da eigentlich will. Weil diese Fabrik, zu der er mal gehört hat, die gibt es schon seit langem, langem nicht mehr. Aber Störche nisten darauf. Und der Storch ist ja auch, gehört ja auch zu Schierstein, ist ja schon fast sowas wie ein Symbol für Schierstein geworden. Und das ist so schön, dass diese Störche auf diesem Schornstein da nisten können. Und es sind ja noch viele andere Brutpaare, die rund um Schierstein und in Schierstein da nisten. Ja, aber man fragt sich, was will dieser Schornstein da, wo kommt der her, was macht der da? Und das ist halt auch eine Geschichte, die eben in dem Buch erzählt wird.
Noch ein paar Einzelheiten dazu.
Also dieser Schornstein gehörte zu einer Trockengemüsefabrik. Jetzt fragen Sie mich aber nicht, was das ist. Also ich nehme an, das ist irgendwie, was man dann mit heißem Wasser dann wieder das Trockene dann irgendwie aufschwemmt und dann gut essen kann. Aber ich habe da nicht so arg viel herausfinden können.
Frau Wodarts-Eichner, manche Geheimnisse.
Die bleiben
geheim.
Ja, aber also dieser Schornstein gehörte eben zu dieser Fabrik und als die Fabrik auch schon lange nicht mehr benutzt und auch abgerissen wurde in Teilen, blieb der Schornstein stehen. Und der Schornstein hätte auch abgerissen werden können, weil er nicht unter Denkmalschutz steht. Aber der neue Besitzer hat gesagt, der Schornstein bleibt stehen, weil die Störche ihn gerne in Besitz genommen haben. Und so tut er praktisch seinen Anteil daran, dass eben dieses Symbol Schiersteins da halt eben sein kann. Also das finde ich sehr, sehr nett von diesem Besitzer. Und vor allem, da gibt es auch noch eine Geschichte. Dieser Schornstein ist etwas geschrumpft in den letzten Jahren. Der war noch viel, viel höher und dann ist der Blitz eingeschlagen mal bei einem schweren Gewitter und es war eine ganz tragische Geschichte. Es ist auch ein Storch umgekommen dabei und dieser Schornstein ist auch kaputt gegangen, also oben zerstört worden und dann musste er ein Stück weit abgetragen werden. Und dann wurde aber wieder so eine hölzerne Unterlage geschaffen, diese heißt ja Horst, so ein Storchennest, die sind unglaublich schwer, also die wiegen mehrere hundert Kilo, das stellt man sich gar nicht vor. Und ich habe dann auch mit Leuten von dem Storchenverein gesprochen, die haben dann eben erzählt, wie sie diesen Schornstein dann wieder restauriert wurde und dieses neue Nest, dieser Horst aufgebaut wurde und was sie dabei gefunden haben, als sie das alte kaputte dann abgetragen haben. Also da waren Damenstrümpfe dabei und Handschuhe und alles Mögliche, was die Störche halt so zusammen gelesen haben, was sie irgendwo gefunden und geklaut haben und dann eben in ihr Nest getan haben. Also es ist schon bemerkenswert, was die Störche können.
Und dass es einen Storchenverein gibt in Schierstein, das wissen wahrscheinlich auch nur wenige.
Das ist auch so mit so ein Untergeheimnis, was dann so eben so mit einfließt. Und das ist ja das Schöne an diesen ganzen Geschichten, dass man praktisch immer mehr noch erfährt.
So ist es, so ist es. Wissenswert und genauer gesagt erinnernswert sind unbedingt Funde aus längst vergangenen Zeiten. Dazu gehören auch Hinweise auf Berufe, die heute keiner mehr kennt. Sie sprechen von einem Eismann. Wollen Sie uns darüber noch was erzählen?
Ja, gerne. Das war der Eismann aus Sonnenberg. Und dieser Eismann hat jetzt gar nichts mit einem Italiener zu tun, der leckere Eissorten anbietet, sondern das war wirklich einer, der dieses Stangeneis rumgefahren hat in der Stadt. Und er kam aus Sonnenberg und hatte da das Eis in Eiskellern gelagert. Da hatte man das, ja, die waren gut isoliert. Und so konnte wirklich das Eis vom Winter bis weit ins Jahr gelagert werden, also schon bis in den Sommer hinein. Und dieser letzte Eismann Wiesbadens, der hat dann seine Eisstangen auf seine Kutsche getan oder auf seinen Pferdewagen und hat diese Stangen dann in Wiesbaden ausgefahren und tatsächlich sehr, sehr lange. Man glaubt es kaum, also bis deutlich nach dem Zweiten Weltkrieg war der mit seiner Pferdekutsche unterwegs. Und dann wurde er ja auch älter, und aber er hat sein Gewerbe weiter ausgeführt. Und ich kann mich sogar noch erinnern, das war irgendwie so ein besonderer Moment bei der Recherche, dass es mir eingefallen ist, dass ich als Kind den auch gesehen habe. Und ich war mit meinen Eltern in der Stadt und mein Papa sagt, guck mal, da ist ein Mann mit einem Pferdefuhrwerk, der hat Eis. Und ich habe das gar nicht verstanden. Ich dachte, der hat halt Eis, Leckeis, ja. Und ich wollte gerne eins haben, aber hat der Papa mir dann eben erklärt, dass das eben das andere Eis war.
So, das waren jetzt schon mal drei Beispiele aus dem neuen Buch. Sie haben gesagt, 50 haben Sie insgesamt gesammelt. Und wann wird das Buch erscheinen?
Pünktlich zur Buchmesse im Oktober.
Wir können an dieser Stelle natürlich nicht alles vorwegnehmen, was im Buch steht, und müssen uns mit Appetithappen zufrieden geben. Dafür präsentieren wir aber heute noch einmal Ausschnitte aus der Sendung 111 Orte, die man in Wiesbaden gesehen haben muss. Und später dann gibt es noch einen Nachschlag der Wiesbadener Geheimnisse, ja?
Ja, gerne.
Machen wir das so, ja? Was die 111 Orte-Tipps betrifft, Frau Wodarts-Eichner, sind die alle noch aktuell?
Die sind soweit aktuell, ja. Ja. Nein, eines ist nicht aktuell. Und zwar in den 111 Orten habe ich die Schiersteiner Brücke drin, die als besondere Baustelle ja schon seit Jahren wirklich in den Medien ist. Und da habe ich dann geschrieben, dass sie bis 2017 oder 2018 fertig sein soll. Nun, also da wissen wir, das hat nicht geklappt. Aber das ist, finde ich jetzt nicht schlimm, es ist eher zum Lachen. Ja, da fällt mir ein. Ja, eines ist tatsächlich nicht aktuell, das Harlekineum in Erbenheim. Das ist ein total tolles Museum, aber das hat derzeit leider geschlossen. Ja, das steckt man halt nie drin. Da geht dann so ein Führer in Druck und dann kann es sein, dass am nächsten Tag irgendwas nicht stimmt. Aber vielleicht öffnet es ja auch wieder.
Und davon gehen wir aus.
Davon gehen wir aus, ja.
Dass es irgendwann mal wieder offen sein wird. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Ich habe die 111 Orte mal sortiert. Es gibt Texte übrigens immer mit Fotos zur Stadtgeschichte, zur Natur, zur Kultur, zu Essen und Trinken, zur Religion, zur Gesundheit, zu Willen. Es gibt welche, die sich besonders gut eignen für Kinder. Und zum Thema Verschiedenes findet sich auch eine Menge. Wie geht man denn am besten vor, wenn man die kennenlernen möchte?
Ich denke, das Buch lädt einfach ein, spazieren zu gehen.
Also man kann erstmal auf dem Sofa spazieren gehen, indem man sich hinsetzt und liest und dann einfach wirklich mit oder ohne Buch nachläuft diesen Orten und auch mal guckt, ein bisschen rechts und links guckt. Das wird schon funktionieren.
Frau Wodarz-Eichner, wenn das Wetter es zulässt, dann kann man sich in Wiesbadens grünen Orten umsehen. Wo soll man anfangen?
Ja, da hat man die Qual der Wahl, weil es gibt sehr viele schöne grüne Orte in Wiesbaden. Also ich denke da ganz besonders zum Beispiel ja, an den Kurpark, der so wunderschön ist und der diese berühmten, fast antik anmutenden Säulen hat, wo man immer denkt, wenn man also rechts vorm Kurhaus steht und in den Kurpark reinguckt und da ist auf dem kleinen Hügel sind da solche Säulen, da denkt man, hallo, ein römisches Relikt. Nein, so ist das nicht. Es ist ein Relikt aus dem von dem alten Kurhaus, was vorher am gleichen Ort gestanden hat. Und die Wiesbadener haben es so sehr geliebt, dass man ihnen was davon erhalten wollte. Ja, und Orte, die jetzt mal nicht ganz so bekannt sind vielleicht oder wo man vielleicht auch mal das eine oder andere suchen muss. Und da würde ich jedem empfehlen, sich mal auf die Maaue zu begeben, weil die hat man als Wiesbadener nicht so ganz im Kopf, obwohl es ja Wiesbadener Land ist, muss man ja sagen. Und da gibt es diese wunderschöne Barbarossa-Stele, dieses Barbarossa-Denkmal, das erinnert an dieses große Fest des Mittelalters, an die Schwertleiter von den Söhnen von dem Kaiser Barbarossa. Und ich muss selber gestehen, ich habe mehrfach einen Anlauf nehmen müssen, um dieses Denkmal zu finden. So versteckt ist es auf der Maaue. Irgendwann habe ich es doch gefunden. Ich habe versucht, es gut zu beschreiben in dem Buch, wie man es findet. Aber es ist wunderbar. Es ist wirklich ein Ort der Ruhe, ein grüner Ort, ein Ort der Erholung. Ganz, ganz toll. Es wäre das eine. Dann finde ich auch immer sehr, sehr schön den alten Friedhof.
Unbedingt.
Das ist ja nun wirklich auch was Besonderes. Der wurde ja jetzt schon sehr lange nicht mehr als Friedhof genutzt. Also seit 1877 wurden nur noch die Familiengrüfte belegt, keine Einzelgräber mehr. Das bis 1955, aber danach wurde der Park dann oder der Friedhof zum Park, zur Parkanlage und seit den 70er Jahren ja als Freizeitareal genutzt mit den Kinderspielplätzen, mit den Grillplätzen. Aber dennoch ist das ein ganz besonderer Ort, finde ich, weil sowas gibt's eigentlich nirgendwo. Diese Synthese zwischen Leben und Tod, zwischen heute und gestern, ein Ort der Erinnerung und doch ein Ort der Lebensfreude. Und das finde ich sehr, sehr schön in Wiesbaden.
Und auch ein Beitrag zum Thema Stadtgeschichte.
Unbedingt, ja, auf jeden Fall, weil das Schönste, würde ich sagen, das größte Grabmal, Mausoleum ist das der Herzogin Pauline. Und das war ja eine ganz, ganz wichtige Frau in der Stadtgeschichte. Also man denke nur dran, dass sie die Stifterin der Asklepios-Paulinen-Klinik ist, eigentlich bei den Wiesbaden immer noch im Kopf des Paulinenstift halt, natürlich, weil es von ihr gestiftet wurde. Sie hat sehr viel Gutes getan für die Stadt, auch in der Revolution. 1848 hat sie das ihre dazu getan, die Sache so ein bisschen zu deeskalieren. Und sie ist eine große Frau der Stadtgeschichte und sie ist eben dort bestattet. Das war auch was Besonderes, weil normalerweise wären die Herzöge in ihrer Familiengruft in Weilburg war. Glaube ich, bestattet, hätten sie da bestattet werden sollen. Aber sie hat verfügt, nein, sie möchte auch nach ihrem Tod in Wiesbaden sein, bei ihrem Volk. Und das war was Besonderes.
Ein anderer Friedhof, den Sie auch erwähnen, ist der russische Friedhof.
Ja, der russische Friedhof, der liegt ja direkt neben der russischen Kapelle, der griechischen Kapelle, einem unserer großen Wahrzeichen der Stadt. Der ist auch was ganz Besonderes wirklich in der Art. Es werden auch regelmäßig Führungen angeboten, das sollte man mal mitmachen, wenn man Zeit hat. Einer der berühmtesten Bestatteten ist ja unser Wiesbadener Maler, der Alexei Jawlensky, Russe natürlich. Und es lohnt sich. Oben auf dem Neroberg ist ja sowieso eine ganz besondere Atmosphäre. Und es ist wirklich was Besonderes, dorthin zu gehen.
Ja, dieser Friedhof hat ja auch etwas Verwunschenes. Also früher musste man leider sagen, etwas Verkommenes. Aber inzwischen ist ja viel gemacht worden. Und man kann schon ihn Verwunschen nennen. Stimmen Sie mir dazu?
Ja, unbedingt, unbedingt.
Sie haben eine Reihe von Orten in Ihrem Buch vorgestellt, die man gut mit Kindern angucken kann. Ich habe insgesamt 9 gezählt. Auf Ihren Recherchen sind Sie oft von Ihren eigenen begleitet worden. Was fanden die denn besonders spannend?
Also die fanden das schon spannend, dass wir viele verschiedene Sachen gesehen haben. Also das muss man echt lobend erwähnen. Die haben da gut mitgemacht. Aber es gab natürlich ganz besondere Orte, die sie richtig toll fanden. Dazu zählt zum Beispiel der Biberbau. Das ist ja also was ganz, ganz Wunderbares. Das ist ein Projekt eigentlich. Also Leute, die es nicht kennen, sagen, es ist ein Abenteuerspielplatz, aber das greift viel zu kurz. Also Kinder lernen da wirklich bauen und die Natur beobachten, dokumentieren. Da sind Schweinchen, Kaninchen, Hühner laufen darum. Man darf auf Bäume klettern, man soll es sogar. Es gibt keine großen Verbote, es ist wunderbar. Kinder dürfen Kind sein und das ist richtig schön.
Mir haben noch zwei Dinge sehr eingeleuchtet, die bestimmt für Kinder sehr schön sind, nämlich das Polizeimuseum und die Puppenklinik.
Ja, die Puppenklinik, die liegt mir auch ganz besonders am Herz. Ich muss sagen, ich kam da rein und mir ist das Herz aufgegangen, weil das so toll ist, was da alles ist. Also wirklich diese ganzen Schubladen, die diesen Werkstattcharakter dann auch wirklich so unterstreichen, wo wirklich alles drin ist, von verschiedenen Glasaugen in verschiedenen Farben und Größen, damit auch wirklich jede Puppe verarztet werden kann, Gelenke für Arme und Beine. Und also wirklich alles, verschiedene Stoffe in verschiedenen Hauttönen, Plastikteile, also was auch immer es sein kann, dass eine kranke Puppe da wieder Genesung findet. Genauso auch wieder für die Teddybären, also ganz viele Stoffe und Plüscharten. Und dann gibt es auch eine ganz große Garderobe für Puppen in allen Größen. Das ist ganz faszinierend. Also die Inhaberin hat mit so viel Liebe das zusammengestellt, kauft winzigste Puppenkleidchen wirklich auch ein. Also für ganz, ganz kleine Puppen, die sind wirklich auf Zahnstochern, gibt es da Strickjäckchen, die auf Zahnstochern gestrickt wurden. Also man kann sich es gar nicht vorstellen. Also wer da wirklich was sucht, der wird da fündig. Und das ist echt ein Paradies für Kinder.
Ein Tipp bezieht sich wohl auf größere Kinder, nämlich das Kind im Manne. Und der heißt Busfahren für jedermann.
Ja, da hat mich auch mein Mann begleitet. Sie haben vollkommen recht. Ja, das ist natürlich auch eine schöne Sache. Die gibt es auch nicht überall. Und da kann man sich wirklich auch mal ausprobieren, wie mache ich mich denn als normaler Fahrer plötzlich am Steuer eines großen SW-Busses. Und das ist ja schon mal durchaus eine Erfahrung wert.
Und wir machen wieder eine kleine Pause, damit sich alle diese Tipps setzen können. Kleine Pause mit Musik. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Heute erklärt uns Eva Wodarts-Eichner, welche 111 Orte man in Wiesbaden gesehen haben muss. Übrigens stimmt das gar nicht. Die 111 schaffen wir in dieser Stunde nicht. Mit Sicherheit nicht, aber einige davon. Und zwar jetzt aus dem Bereich Stadtgeschichte. Frau Wodarts-Eichner, Stadtarchiv, untergebracht an einem seltsamen Ort, wo man keine wichtige städtische Einrichtung vermutet. Aber darauf kommt es nicht an, oder?
Nein, das stimmt. Diesen Ort muss man auch erstmal suchen. Also ich habe ihn wirklich lange gesucht, aber wenn man es dann mal gefunden hat, dann weiß man auch, wo es ist. Eigentlich haben die da draußen ein bisschen ihre Ruhe und das ist auch gar nicht schlecht. Ja, das Stadtarchiv, das hat wirklich viele, viele Schätze in seinen Mauern. Also man muss sagen, die älteste Urkunde, die stammt tatsächlich aus dem Jahr 1393. Das finde ich schon bemerkenswert. Es gibt ganz viele Fotos, es gibt Dias. Dann gibt es natürlich viele Plakate, auch Grafiken und Stiche. Das ist natürlich vor allem aus dem 19. Jahrhundert. Es war einfach die große Zeit der Stadt und die ist einfach auch am besten belegt und durch Exponate oder durch irgendwelche Quellen da dokumentiert auf jeden Fall. Karten, historische Stadtpläne, alles Mögliche. Und was wirklich interessant ist, ist auch die Geschichte des Stadtarchives an sich, weil ursprünglich gab es wohl nur eine Truhe, in der die Urkunden und was wichtig war, aufbewahrt wurde. Und bis man gesagt hat, man braucht tatsächlich was Größeres für das Archiv, sind wir immerhin schon im 17. Jahrhundert. Und damals befand sich das Stadtarchiv tatsächlich im Uhrturm. Ich denke, das wissen auch nur die wenigsten. Und dass es offiziell gegründet wurde, das wird aus dem Jahr 1892 überliefert. Damals war die Sammlung von allem Wichtigen rund um die Stadt im Rathaus untergebracht. Und damals wurde es auch zuerst mal wissenschaftlich katalogisiert. Also da kann man sagen, doch seit 1892 haben wir ein richtiges Stadtarchiv.
Kann man denn als Tourist oder als normaler Wiesbadener Bürger da hingehen?
Ja, man kann
und
schon.
Sich angucken, also ist es geöffnet?
Ja, ja, es ist schon geöffnet. Es macht sich eigentlich immer gut, wenn man sich vorher mal anmeldet, dass dann auch der Zuständige für den Bereich, für den man sich interessiert, da ist. Aber man darf schon, natürlich, man kann ja auch wissenschaftlich arbeiten. Das ist alles möglich.
Gerade die Einheimischen haben Nachholbedarf, wie etwa die Stadtgeschichte. Sind Sie auch der Meinung, Frau Wodarts-Eichner, dass die Einheimischen ein bisschen Nachholbedarf haben?
Das ist ja so ein bekanntes Phänomen, dass oft die Leute, die dort wohnen, sich am wenigsten auskennen und am wenigsten wissen. Aber jemand, der hinfährt, dass der sich dann halt dann schon im Vorfeld seines Besuchs dann oft ganz intensiv mit Stadtgeschichte befasst.
Sie geben zahlreiche Hinweise zur Stadtgeschichte, die wir hier nicht erörtern können, und beschränken uns auf das, was Wiesbaden so besonders sehenswert macht und weswegen der ehemalige Denkmalschützer Gottfried Kieso auf die Idee kam, Wiesbaden solle sich als Weltkulturerbe bewerben, den Historismus, die prachtvollen Villen. Welche sollte man sich unbedingt anschauen?
Ja, also da fällt mir als allererstes die Wagner-Villa in Biebrich ein, wo Richard Wagner doch wichtige Teile seines Werks geschaffen hat. Also er hat einen Teil von seinem Meistersingern dort komponiert, und so viele wissen das nicht. Also man würde vielleicht eher das Rheingold vermuten, dass er das da geschrieben hat. Aber nein, es waren die Meistersinger, und es war im Jahr 1862, dass er da gewohnt hat, mehrere Monate dort gewohnt hat, viele Gäste auch empfangen hat. Also er hat immer auf großem Fuß gelebt, und er hat da auch ein großes Haus geführt, obwohl er sich es eigentlich nicht hätte leisten können. Aber irgendwie durch diese Wagner-Villa und durch diesen doch wichtigen Zeitabschnitt in Wagners Leben ist durchaus Wiesbaden auch so ein bisschen als Wagnerstadt zu benennen.
Und direkt gegenüber, wenn man vor der Wagner-Villa steht,
direkt gegenüber
ist eine andere Villa, die auch sehr wichtig ist, also für Wiesbadener Stadtgeschichte.
Die Villa Beck ist das. Und jetzt werden viele sagen, wer ist Beck?
Ja.
Und das ist das Schicksal dieses Menschen, Generaloberst Ludwig Beck. Das war ein Widerstandskämpfer gegen Hitler, und irgendwie ist er wenig bekannt und selbst in Wiesbaden wenig bekannt. Also er hatte eine führende Rolle im militärischen Widerstand gegen Hitler, und er ist halt ein Biebricher Bub gewesen und hat in dieser Villa, gerade gegenüber der Wagner-Villa, ist er aufgewachsen, und diese Villa ist noch heute zu sehen, ist natürlich im Privatbesitz, man kann auch nicht rein, aber man kann doch immerhin von der Straße sich angucken.
Und vielleicht hilft Ihr Hinweis dazu, dass man sich auch mal mit Ludwig Beck näher beschäftigen möchte.
Das wäre.
Denn es ist wirklich auch sehr wichtig, welche berühmten Persönlichkeiten in Wiesbaden gelebt haben und welche wir auf keinen Fall vergessen dürfen.
Ja, das stimmt. Also Ludwig Beck ist sicherlich einer davon. Der zweite, der mir jetzt spontan einfällt, ist der Hermann Kaiser. Auch ein Widerstandskämpfer aus Wiesbaden. Und er war ja Lehrer an der Oranienschule. Ich bin selbst Oranienschülerin, darf ich vielleicht dazu sagen. Deshalb kannte ich ihn von Anfang an. Ihm ist ja eine Gedenktafel an der Schule geweiht, und er ist immerhin an dem Denkmal am Luisenplatz erwähnt. Hermann Kaiser, aber Ludwig Beck geht irgendwie völlig unter.
Also Wagner-Villa, Beck-Villa, jetzt die nächste ist die Schenksche Villa, das Schenksche Haus.
Das Schenksche Haus, das kennen viele als
ist keine Villa,
ja. Alte Polizeipräsidium. Das ist ja sehr schön renoviert worden. Ja, auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Es geht so ein bisschen unter da, also in dem... Ist die Luisenstraße, oder?
Friedrichstraße.
Es ist auch die Friedrichstraße, genau. Ja, also zwischen diesen vielen Läden und Geschäften, diesen hohen Häusern. Aber das ist doch ein Schmuckstück des Historismus. Und auf jeden Fall lohnt es sich, auch mal da einen Blick vorbeizuwerfen.
Das Älteste, glaube ich, auch.
Das, ja, stimmt. Es ist das Älteste. Es ist das Älteste.
Eine andere Villa könnten wir auch noch nennen. Und zwar natürlich die Villa Clementine, das Literaturhaus, aber das ist ja so bekannt, und das lassen wir jetzt mal außen vor. Außerdem haben Sie auch nicht auf die Villa hingewiesen, sondern auf das Café.
Genau, weil das ist ja auch wichtig.
Sie hören Radio Rheinwelle 92,5 mit der blauen Stunde. Und heute bekommen Sie prima Tipps, welche wichtigen Orte Sie in Wiesbaden ansehen sollten. Frau Wodarts-Eichner, Sie haben auch Orte besucht, die ein Alleinstellungsmerkmal haben. Welche sind das? Also Blitzersäule. Das heißt, die gibt es inzwischen auch in anderen Städten, aber ist in Wiesbaden erfunden worden.
Ja, das ist ein Ort, den man eigentlich tunlichst meiden sollte oder vielleicht möglichst langsam an ihm vorbeifährt, nicht schnell.
Ganz genau angucken.
Genau, ganz genau angucken. Jeder kennt sie, diese neuen Blitzersäulen, diese runden mit den Streifen, wo dann diese fiesen Kameras drin sind. Ja, das ist im Buch so ein bisschen ein Gimmick, weil da wurde wirklich schon gefragt, wieso hast du das in dem Buch drin? Die gibt's doch überall. Und da habe ich gesagt, ja, aber in Wiesbaden wurden die erfunden. Das ist der Grund. Und von Wiesbaden nach ganz Deutschland und wahrscheinlich noch irgendwann in die ganze Welt. Also diese Blitzersäulen stehen hier überall in den großen Hauptverkehrsstraßen der Stadt und sie sind hergestellt von einer Wiesbadener Firma. Und es ist wirklich, man soll es nicht glauben, der Verkaufsschlager dieses mittelständischen Unternehmens. Und inzwischen wurden da schon mehr als 5000 Stück verkauft und also es ist ein Exportschlager Wiesbadens, diese Blitzersäule.
Und dann haben wir ein richtiges Alleinstellungsmerkmal, das ist für Wiesbadener wahrscheinlich nicht besonders interessant, aber für die Touristen und vor allen Dingen die amerikanischen. Und das ist nämlich die Kuckucksuhr.
Ja, die Kuckucksuhr. Wer kennt sie nicht? Da muss ich echt sagen, das ist was sehr Bekanntes, das ich aber tatsächlich doch bewusst auch mit in das Buch aufgenommen habe, weil es einfach was Schönes ist und schon wirklich was Besonderes. Weil was hat Wiesbaden eigentlich jetzt mit dem Schwarzwald zu tun? Weil Schwarzwald und Kuckucksuhr, das gehört irgendwie zusammen. Aber Wiesbaden und Kuckucksuhr gehört eigentlich nicht zusammen. Aber es war einfach, dass in den 50er Jahren ein Wiesbadener Einzelhändler das als Besonderheit diese Kuckucksuhr installiert hat am Schaufenster seines Geschäfts. Und das war einfach richtig toll. Diese Kuckucksuhr stand erst an einem anderen Standort, dann wurde sie verlegt, wurde wieder genauso in das Schaufenster reingebaut, wie das ursprünglich gedacht war. Und nach wie vor zieht es zu jeden vollen und halben Stunde wirklich Leute an, die da gucken. Und es ist ja wirklich schon etwas Nettes, was Besonderes und Unerwartetes.
Dann haben wir die ehemalige Hebammenkofferfabrik. Das finde ich interessant. Ich erinnere mich, das war ja mal sehr in Mode, ist schon sehr lange her, dass wir alle mit Hebammenkoffern rumgelaufen sind. Das waren unsere normalen Handtaschen. Sind das diese Hebammenkoffer gewesen?
Nein, das war richtiges medizinisches Besteck für die Hebammen. Und das wurde tatsächlich in Ickstadt produziert und die Koffer dazu modern, wirklich ausgestattet, also abwischbar innen und mit solchen Gummis versehen, was für uns eigentlich jetzt ganz klar ist, aber dass das Besteck an seinem Platz bleibt und nicht da in der Tasche rumfliegt. Und das war tatsächlich in Ickstadt, war das da als erstes produziert worden und ist auch durchaus sehr lange produziert. Die Firma gibt es auch noch, aber Hebammenkoffer stellen sie jetzt, glaube ich, nicht mehr her. Aber andere medizinische Sachen, auch noch wirklich rund um Geburten und um Säuglingspflege. Das ist auch sowas, was ich nicht wusste. Das ist was, was man dann zulernt, wenn man anfängt zu recherchieren. Da kann man das Haus von außen sehen. Es ist auch nett und vor allem, man erwartet es halt wirklich nicht, in so einem kleinen Stadtteil von Wiesbaden, da noch gegenüber des Bahnhofs, also ein schönes Haus und dass man dann weiß, da wurde sowas produziert und das war was Einmaliges, ist schon schön.
Also, Frau Wodarts-Eichner, jetzt sind wir gut gerüstet für unsere Erkundungsgänge in unserer Stadt. Ihre Auswahl stellen wir natürlich überhaupt nicht in Frage. Aber bitte erlauben Sie noch einen 112. Tipp. Der kommt bei Ihnen zwar auch als zusätzlicher Hinweis vor, aber doch ein bisschen sehr kurz. Und zwar handelt es sich um die Filmbühne Caligari, unser kommunales Kino, das ja immerhin nach Volker Schlöndorff das Juwel unter den Lichtspielhäusern ist. Muss man unbedingt gesehen haben. Da stimmen Sie mir doch sicher zu.
Aber natürlich, ja.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5. Mit der Blauen Stunde. Zu Gast ist die Autorin Eva Wodarts-Eichner, der wir Einblicke in Wiesbadens unbekannte Orte zu verdanken haben. Frau Wodarts-Eichner, es ist schön, Ihre Erläuterungen wieder gehört zu haben, denn Hand aufs Herz, wer hat sie schon alle besichtigt? Also, es sind Ferien. Kommt in die Puschen, Leute, und überzeugt euch, was Wiesbaden zu bieten hat. Jetzt aber gibt es den versprochenen Geheimnisverrat. Was haben Sie uns zum Stichwort Bahnhof mitzuteilen?
Tja, wenn Sie mal am Bahnhof, am Wiesbadener Hauptbahnhof sind, dann kann ich Ihnen nur raten, mal mit ganz offenen Augen durch die Halle zu gehen. Und zwar, wenn Sie schon fast draußen sind in Richtung Schlachthof, dann gehen Sie doch mal nach links auf Gleis 1. Und da werden Sie etwas finden, wo Sie erstmal nicht wissen, was es ist. Also ein typisches Geheimnis in diesem Buch. Es ist die Kaiserpforte. Es ist eine Tür eigentlich, die ins Nirgendwo führt, heute. Also das ist auch alles etwas verrammelt und sieht auch nicht mehr so schön aus, wie es mal ausgesehen hat. Aber dahinter ist nichts mehr. Und früher war da der Kaiserpavillon. Und wenn Kaiser Wilhelm II., der ja sehr gern in Wiesbaden war und auch sehr oft in Wiesbaden war, wenn der ankam mit der Bahn, dann kam er immer an Gleis 1 an. Woanders sollte der Kaiser ankommen? Das war auch übrigens exklusiv für den Kaiser, Gleis 1. Und da konnte er direkt aus dem Zug rausgehen und eben durch diese Kaiserpforte in den Kaiserpavillon gehen. Und das war sowas, wie kann man sagen, eine VIP-Lounge war das. Also da gab es schon mal was zu trinken, da war schon mal so, waren die Honoratioren der Stadt waren da, haben ihn begrüßt und er konnte in Ruhe ankommen, bevor halt das Volk auf ihn zuströmte. Ja, aber davon ist jetzt nur noch die Pforte da und man geht so oft dran vorbei. Sie jetzt aber nicht mehr, weil Sie wissen jetzt, dass da die Kaiserpforte ist.
Das mache ich bestimmt, denn ehrlich gesagt, mir ist das noch nie aufgefallen, noch nie. Immer auf dem Wege woanders hin, wenn man am Bahnhof ist, hat man immer das Ziel schon vor Augen. Also das nächste Mal Kaiserpforte. Den Kurpark kennen und lieben wir alle. Sie haben schon im letzten Buch darüber geschrieben und auf versteckte Plätze aufmerksam gemacht, die nicht sofort ins Auge springen. Was enthüllen Sie uns in Ihrem neuen Buch?
Also ich erzähle etwas über die Dostojewski-Büste, die auf dem Nizza-Plätzchen steht. Und da ist eben der Kopf des Dichters abgebildet. Also es ist eine kleine Statue, eine kleine Büste und der guckt recht grimmig in Richtung Kurhaus. Und die Geschichte dahinter wird erzählt. Und diese Geschichte ist eine traurige Geschichte, weil Dostojewski war ein leidenschaftlicher Spieler und man weiß ja, wie das mit Spielern ist. Manchmal ist einem das Glück hold und manchmal eben auch nicht. Und er hat eine Menge Geld verspielt. Und also das Neue eigentlich an dieser Geschichte ist, dass ich so ein bisschen was über einfach seine Biografie erzähle. Und auch wie das weitergeht. Also er hat dann wirklich ganz, ganz viel verloren und er musste unbedingt jetzt ganz schnell wieder zu Geld kommen. Und da hat er eben seinen Roman Der Spieler geschrieben. Können wir vorstellen, dass das doch nicht so bekannt ist. Und was vielleicht auch viele noch nicht wissen, ist, dass es, naja, natürlich sagen wir, es war in Wiesbaden. Aber es gibt auch andere Städte, die sagen, nein, es war bei uns. Und zum Beispiel Baden-Baden ist so eine Stadt, die auch eine sehr schöne Spielbank hat. Und die sagen, also die reklamieren diese Geschichte für sich. Aber das ist natürlich alles völlig unhaltbar und das ist in Wiesbaden passiert.
In diesem Zusammenhang kommen wir nahtlos zu einer Buchempfehlung. Das Werk heißt bei Zitat Mord und entstammt der Fantasie von Dostojewskis Erben, einem Zusammenschluss Wiesbadener Krimi-Autoren. Sie haben das auch erwähnt in Ihrem Buch und Sie haben selbstverständlich das Buch gelesen.
Also diese generell sind diese Bücher von Dostojewskis Erben sehr lesenswert, weil die beschreiben nicht nur jeder einzeln für sich viel und meistens tatsächlich auch Krimis, sondern sie machen Projekte, wo sie tatsächlich zusammen Bücher schreiben. Das ist schon sehr ambitioniert, das ist auch gar nicht so leicht, aber das ist auf jeden Fall etwas, was sich lohnt.
Und das genannte bei Zitat Mord ist besonders witzig, weil Zitate eben zum Ausgangspunkt genommen werden für jeden Autor, der aus einem bestimmten Zitat von Dostojewski eine Geschichte entwickelt. Und das sind, glaube ich, insgesamt 30, die dann in dem Buch zu lesen sind. Also das ist der Lesetipp für die Ferien. 111 Orte, das haben wir schon mehrmals erwähnt jetzt. Das Geheimnisbuch kommt erst im Herbst raus. Gut, und für alle, die noch mehr über Wiesbaden erfahren möchten, noch ein Buchtipp. Susanne Dereser und Christine Göttert haben sich in der Stadt umgesehen und ihrer Umgebung noch dazu. Ihr Buch trägt den schönen Titel Glücksorte in Rhein-Main. Und das wollten wir Ihnen doch nicht vorenthalten. Also bei allem viel Entdeckerfreude. Und das war's für heute. Vielen Dank, Eva Wodarts-Eichner, dass Sie uns mit so vielen interessanten Tipps versorgt haben.
Sehr gerne und viel Spaß bei der Geheimnissuche.
Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak.